Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich sehr, mal wieder bei euch in Rothenmaat zu sein. Ich habe festgestellt, dass ich meistens im Sommer bei euch bin, also auch dieses Jahr. Und ich möchte alle auch ganz herzlich begrüßen, die diesen Gottesdienst irgendwann mal online verfolgen werden. Stell dir Folgendes vor. Du kommst an einem wirklich heißen Sommertag von einem stressigen Arbeitstag nach Hause. Du bist verschwitzt, ausgepowert, ausgetrocknet, ausgemergelt. Du hast eigentlich nur einen Wunsch, eine kühle Cola die Kehle hinunter gluckern zu lassen. Auf dem Tisch steht schon ein Glas mit dem kostbaren Getränk. Du nimmst dieses Glas in die Hand, setzt an, nimmst einen großen Schluck und stellst fest, das sind 30 Grad. Alle Kohlensäure ist entwichen, eine warme, süße Brühe in deinem Mund. Von Durstlöschung kann keine Rede sein. Du würdest das Ganze am liebsten wieder ausspucken. Ähnlich ging es mal Jesus selber mit einer Gemeinde in Kleinasien. Da hat sich eine Gemeinde so verhalten, dass sie für Jesus regelrecht ein Brechmittel wurde. Und wir wollen diesen Abschnitt aus der Offenbarung lesen. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Letztes Buch der Bibel, Offenbarung 3, 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und ich habe mehr genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, hab herzlichen Dank für dein Wort. Du hast Wort des ewigen Lebens. Wirke jetzt an uns durch dein Wort. Amen. Ja, das letzte Buch der Bibel, Offenbarung, ist sicherlich das herausforderndste Buch der Bibel. So viele Bilder, so viel prophetische Sprache, so viel Anklänge an das Alte Testament, dass man schon ganz viel Zeit braucht, ganz viel Studium und vor allem auch ganz viel Hilfe durch den Heiligen Geist, sich da irgendwie zurechtzufinden. Ich fand es interessant, dass dieses letzte Buch der Bibel gar nicht mit einer Prophetie beginnt, sondern mit was ganz anderem, mit einer Begegnung. Mit einer Begegnung, die Johannes auf der Insel Patmos mit dem auferstandenen Jesus hat. Und mit sieben Botschaften, die Jesus an sieben Gemeinden ausrichten lässt. Warum erwähne ich das? Es war für mich aufschlussreich. Was ist die rechte Vorbereitung für die Offenbarung? Was ist die rechte Vorbereitung für das prophetische Wort? Die Begegnung mit Jesus. Wer ihm begegnet, wer sich von ihm retten lässt, wer sich von ihm sagen lässt, was gut oder schlecht ist im Leben, der wird recht vorbereitet, auch für dieses letzte Buch der Bibel. Also am Anfang 7 Briefe. Und es sind zunächst einmal ganz 7 konkrete historische Gemeinden irgendwann im 1. Jahrhundert nach Christus in Kleinasien. Aber für mich sind diese 7 Sendschreiben viel mehr. Sie sind so ein Spektrum, so ein Modell von allen Gemeinden, die es zu allen Zeiten auf der ganzen Erde gab. Das, was hier beschrieben wird, das gab es und gibt es auf der ganzen Welt bei Christen zu jeder Zeit. Wir können also auch unsere Gemeinde, wir können unser Leben, wir können unsere GFC da irgendwo verorten. Es gibt bei diesen 7 Gemeinden welche, die gelobt werden. Es gibt welche, die gelobt und getadelt werden. Aber bei diesem 7. Sendschreiben an Laodicea, da ist ein absoluter Tiefpunkt erreicht. Kein Lob. Nicht die klitzekleinste Gruppe wird da irgendwie positiv erwähnt. Über was war Jesus unsagbar traurig in dieser Gemeinde? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist interessant. In Laodicea, da gab es keine massive Irrlehre. Da gab es keine schrecklichen, perversen, sittlichen Entgleisungen. Da gab es keine Passivität. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Da ist was abgegangen in dieser Gemeinde, die war aktiv. Aber der Geist, die innere Haltung, in der das getan wurde, das lag im Argen, das war lauwarm. Und das war für Jesus ein großes Problem. Das verursacht ihm Übelkeit. Also im Grundtext, da steht hier allen Ernstes ein Wort, das mit Erbrechen zusammenhängt. Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Das Thema der heutigen Predigt soll sein, von der Lauheit im Glauben. Und wir wollen uns anhand dieses Textes 3 Fragen stellen. Erstens, was bedeutet lau eigentlich? Zweitens, wie wird man lau? Und drittens, was kann man gegen Lauheit tun? Was Lauheit bedeutet, das wurde Laodicea tagtäglich vor Augen geführt in der Wasserversorgung. Die Stadt hatte keine eigenen Wasserquellen. Es gab Städte und Umgebungen wie Kolosse oder Hierapolis, die hatten ganz heiße oder ganz kühle Quellen. Aber Laodicea hatte keine Quellen. Und das Wasser musste aufwendig mit römischen Aquädukten da in diese Stadt geleitet werden. Und wenn das Wasser so 20, 30 Kilometer geleitet wurde, da war es natürlich lauwarm und verschmutzt. Und man kann sich denken, wie das geschmeckt hat. Lauheit gibt es nicht nur in der Wasserversorgung, sondern es gibt es auch im Glauben und in der Nachfolge. Dass das, was mal wirklich brennend war, wieder abkühlt. Schauen wir mal genau hin, worin diese Lauheit in Laodicea bestand. Vers 17 sagt die Gemeinde, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Der Anfang hört sich da gar nicht so schlecht an. Ich bin reich. Ist doch super, wenn das jemand sagen kann, ich bin reich in Jesus. Ich habe alles, was ich brauche. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Korinth, die ja auch alles andere war als eine perfekte Gemeinde. Ihr seid durch Jesus in allen Stücken reich gemacht. Aber ich habe den Verdacht, dass es hier in Laodicea nicht um den Reichtum in Jesus ging, sondern schlichtweg um den materiellen Reichtum. Laodicea war bekannt für seinen Reichtum. Es war eine unheimlich reiche Stadt, eine Hochburg der Textilindustrie, des Bankenwesens. 30 Jahre vor diesem Text war ein schreckliches Erdbeben in dieser Stadt, das eine große Zerstörung angerichtet hat. Und Laodicea hat es geschafft, die Schäden dieses Erdbebens aus eigener Tasche zu bezahlen. Die haben keine Hilfe von Rom gebraucht, die haben das einfach selber zahlen können. Die waren einfach stolz auf ihren materiellen Reichtum. Und ich denke, dass das ganz stark auch auf diese Gemeinde dort abgefärbt hat, dass sich da so eine satte Wohlstandszufriedenheit breit gemacht hatte. Uns geht's doch gut. Was kann uns schon passieren? Problematischer der nächste Satz. Ich brauche nichts. Weder andere Menschen noch Gott. Ich komme allein zurecht. Ich brauche nichts. Der materielle Wohlstand hatte wohl abgefärbt. Ich brauche auch im Geistlichen nichts. Lebendiges Christentum, lebendiger Glaube zeichnet sich doch dadurch aus, dass man Jesus braucht. Es gibt so ein altes Lied, ich brauche dich alle Zeit. Oder Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dass man sich ganz im Klaren ist, ich brauche die Geschwister in der Gemeinde. Ich brauche sie als Hilfe, als Ergänzung, als Korrektiv. Das alles war in Laodicea eingeschlafen. Laodicea war an Punkt angelangt, wo es meint, es geht doch auch ganz gut ohne Gott und ohne die Geschwister. Am gravierendsten war allerdings die Tatsache, dass diese autonome Haltung die Gemeinde blind gemacht hat für ihren eigentlichen Zustand. Nämlich, dass sie geistlich gesehen elend, jämmerlich, blind, bloß, arm sind. Das sind 5 wenig schmeichelhafte Beschreibungen dieser Gemeinde. Aber es ist die große Tragik, dass diese Gemeinde blind war für diese Dinge. Es gibt tatsächlich in der Neurologie eine Krankheit, das sogenannte Anton-Syndrom, wo ein Mensch blind ist für die eigene Blindheit. Diese Menschen stolpern durch die Gegend, sie meinen, sie sehen, aber sie sehen nicht. Da gibt es vielleicht auch so ein geistliches Anton-Syndrom. Zu meinen, es ist alles in Butter, aber nicht zu merken, wie die Hütte brennt. Alttestamentlich ausgedrückt, sie sagen Friede, 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 aber es ist kein Friede. Ich fasse kurz zusammen, was Lauheit in Laodicea war. Sie setzten in Sachen Reichtum auf das falsche Pferd. Sie wähnten sich in einer unguten Unabhängigkeit und sie waren blind für den eigenen Zustand. Das griechische Wort, das hier für lau verwendet wird, kliaros, das wird nur an dieser Stelle verwendet im Neuen Testament. Aber trotzdem kommt die Sache an ganz vielen anderen Stellen der Bibel auch vor. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel sagt Salomo bei der Einweihung des Tempels zum Volk Israel: Euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, in seinen Ordnungen zu leben. Andere Beschreibung für lau, ein geteiltes Herz. Elia fragt das Volk Israel auf dem Berg Karmel: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Jesus sagt in der Bergpredigt: Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Oder Jesus sagt in der Bergpredigt: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Paulus schreibt an die Römer: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist. Und an Timotheus schreibt er, wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Ich möchte da niemanden erschlagen jetzt mit diesen Zitaten, aber das war längst noch nicht alles. Und es zeigt vielleicht, so ganz selten ist diese Sache nicht. Und ich denke, wenn wir unser persönliches Leben anschauen und wenn wir auch die Kirchengeschichte anschauen, da sehen wir schon, dass es nicht selten ist. Reformation war in Deutschland eine lebendige Bewegung, aber schon 3-4 Generationen später ist das Ganze eingeschlafen gewesen. Tote Orthodoxie, ging es nur noch ums Recht haben, das rechte Leben hat man außen vor gelassen. Da hat es den Pietismus gebraucht, der wieder neues Leben gebracht hat. Aber auch beim Pietismus war es so, dass Generationen später das Ganze wieder ganz schnell eingeschlafen ist. Was für Symptome kann eigentlich Lauheit haben? Das Trügerische ist, man merkt es eigentlich gar nicht. Das ist so ein langsam schleichender Prozess, den man oft gar nicht selber wahrnimmt. Laodicea hat es wohl selber nicht gemerkt. Die anderen Gemeinden drumherum haben es wohl auch nicht gemerkt. Aber Jesus hat es gemerkt, der eben ins Herz hineinsieht. Aber es gibt vielleicht ein paar Symptome, die man doch nennen kann. Wir freuen uns nicht mehr aufs Gebet. Wir freuen uns nicht mehr auf unsere stille Zeit, auf die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir zwingen uns zu vielem. Es läuft nur noch aus Gewohnheit ab. Wir drehen uns nur noch um uns selber, um die eigene Frömmigkeit. Die Mühlen drehen sich noch, aber es wird nichts mehr gemahlen. Wie kann so Lauheit eigentlich entstehen? Bei Laodicea scheint mal eines zentral zu sein. Die hatten einfach keine eigenen Wasserquellen. Die mussten das Wasser aus zweiter Hand von ganz ferne beziehen. Und da lag der Hund begraben. Da war das Lauwerden vorprogrammiert. Frage an dich und mich. Haben wir eine Quelle, wo wir direkt schöpfen? Haben wir eine lebendige persönliche Beziehung zu unserem Herrn, wo wir direkt schöpfen aus seinem Wort, im Sprechen mit ihm? Gott sagt einmal in Jeremia 2 im Alten Testament, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Zum Lauwerder trage Einflüsse von außen und von innen bei. Klassisches Beispiel für mich, das, was Jesus Matthäus 24 in der Endzeitrede sagt. Da sagt er, wenn nun die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Also die Umgebung, die Gesellschaft, die kann ganz schön abfärben, auch auf uns Christen. Und der Zeitgeist kann da vieles lahmlegen. Und das Wohlstandsdenken hat uns wohl mehr im Griff, als wir lieb haben. Wir lesen das auch bei Laodicea, wie diese Umgebung auf diese Gemeinde abgefärbt hat. So viel Reichtum, so viel Handel, so viel Überfluss. Es wird mal berichtet, dass der römische Redner Cicero, der wahrscheinlich auch nicht so arg arm war, seine Schecks in den Banken von Laodicea eingelöst hat. Es ging ihnen einfach zu gut. Es gibt aber auch interne Faktoren für die Lauheit. Jesus sagt, aus dem Herzen, da kommen eben die bösen Gedanken, der Neid und der Mord und so weiter. Und unsere eigene Gedankenwelt kann uns auch ganz schön lau machen und lahmlegen und blockieren. An dieser Stelle mal ein kurzer Einschub, was Lauheit nicht ist. Lauheit ist nicht, wenn man nüchtern, besonnen und differenziert an etwas herangeht. Also es gibt ja Menschen, die sehr besonnen sind. Ich möchte mich mal da zu denen rechnen. Und es gibt Bibelausleger, die sind einfach sehr besonnen. Die sagen, an dieser Stelle, da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie man das sehen kann. Das sind keine lauen Ausleger, sondern die haben oftmals ein brennendes Herz für Jesus. Also lau ist nicht der, der besonnen und nüchtern an etwas rangeht. Lau ist auch nicht der, der seine Aufgaben in Familie, Beruf und Gesellschaft ernst nimmt. Und lau ist auch nicht der, der die Gaben der Schöpfung dankbar gebraucht. Essen, Musik, Kunst, Kultur, Sport, Urlaub. Natürlich ist klar, wenn diese Dinge zu zentral werden in unserem Leben, wenn sie Mittelpunkt sind, dann können sie uns schon auch blockieren. Warum ist Lauheit für Jesus eigentlich so schlimm? Man könnte doch auch argumentieren, besser ausgewogen temperiert als zu extrem. Besser ein lauwarmes Wasser als gar kein Wasser. Jesus sagt, wozu ist das Salz nütze, wenn es nicht mehr salzt? Man kann es nur wegwerfen und von den Leuten zertreten lassen. Laues Christentum ist eben kein Zeugnis in dieser Welt. Christen müssen salzen und würzen, sonst verlieren sie ihre Bestimmung. Und so fragt uns der Text heute Morgen ganz persönlich, ist etwas abgekühlt in deinem Leben? Wie sieht es bei dir aus in Sachen Gebet, in Sachen Freudigkeit am Wort Gottes, Zeugnis geben, Freude am Glauben? Wie geht's euch momentan? Ich glaube, ihr habt schon mal glücklicher ausgesehen wie jetzt. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo die wichtigste Frage dieser Predigt gestellt werden muss, nämlich gibt es eine Therapie der Lauheit? Und die ganz klare Antwort dieses Textes ist ja, ja und nochmals ja. Jesus hat dieser Gemeinde und uns ganz viele therapeutische Optionen anzubieten. Und mit diesem Thema wollen wir uns jetzt im zweiten Teil der Predigt beschäftigen. Option Nummer 1, schau einfach wieder ganz neu auf Jesus. In den Zen-Schreiben, da stellt sich Jesus ja am Anfang immer jeder Gemeinde mit einer Eigenschaft vor. Das sagt der Punkt, Punkt, Punkt. Und Laodicea stellt sich Jesus so vor, das sagt der Amen heißt, der treue und der wahrhaftige Zeuge. Im Griechischen ist es noch deutlicher, das sagt der Amen. Also Jesus wird ganz identifiziert mit dem Wort Amen. Was Amen heißt, wissen wir. Absolut vertrauenswürdig, absolut verlässlich. Der hebräische Wortstamm von Amen, das hängt auch mit Glauben, mit Vertrauen zusammen. Geht es euch nicht manchmal auch so, dass es frustrierend ist, wie wenig Treue und Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit man manchmal findet? In unserer Gesellschaft, in Freundschaften, manchmal auch in Ehen. Und da ist doch wunderbar, wenn wir jemanden kennen dürfen, der absolut treu und verlässlich ist. Für mich das Beispiel par excellence, die Emmausjünger. Die gehen ja ganz traurig weg von Jerusalem und dann gesellt sich Jesus zu ihnen, spricht mit ihnen, öffnet ihnen die Schrift, was von ihm im Alten Testament gesagt ist. Und dann geht er wieder weg. Und dann sagen die zueinander, brannte nicht unser Herz, als er so mit uns redete und uns die Schrift öffnete? Schau auf Jesus und dein Herz darf wieder zu brennen anfangen. Option Nummer 2. Liebe. Also dieser Textabschnitt, der ist ja an Ernst und an Ermahnung kaum zu überbieten. Aber es steckt eine tiefe Liebe dahinter, das müssen wir wissen. Jesus zitiert hier aus den Sprüchen Salomos, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Also es ist pure Liebe, die hier aufdeckt und tadelt. Hier ist jemand, der Laodicea zu Recht lieben will, der aus Liebe ernste und harte Worte gebraucht, der aus Liebe wahrhaftig ist, der aus Liebe Klartext redet. Zu Martin Luther kam mal ein Mann und sagte, Dr. Luther, ich kann Jesus einfach nicht mehr lieben. ist alles tot in mir. Luther nimmt sich für diesen Mann eine Stunde Zeit, spricht mit ihm über die Liebe Gottes. Und am Ende dieser Stunde kann der Mann sagen, jetzt kann ich Jesus plötzlich auch wieder lieben. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Option Nummer 3, Buße. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, so sei nun eifrig und tue Buße. Zur Umkehr werden eigentlich fast alle dieser Gemeinden aufgerufen, nur zwei nicht, Smyrna und Philadelphia. Umkehr, das ist nichts Nebensächliches. Das ist ein zentraler Baustein der biblischen Botschaft. Ich habe gestaunt, in der alten Luther-Konkordanz über 60 Mal wird dieses Wort erwähnt. Buße tun ist vielleicht im Deutschen und auch im Lateinischen ein bisschen missverständlich. Es geht ja nicht um Tun, um ein Machen. Das Griechische ist da viel eindeutiger, Metanoia, einfach umsinnen, umdenken, umkehren. Schlichtweg einen Richtungswechsel vollziehen, weg von uns selber, weg von der Sünde, weg von der Welt, weg vom Teufel, hin zu Jesus und zu seinem Wort. Wenn man so will, begann die Reformation in Deutschland 1517 mit dem Aufruf zur Buße. Da hat ja Luther diese 95 Thesen veröffentlicht. Und die erste dieser 95 Thesen lautet folgendermaßen: Da unser Meister und Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete und unaufhörliche Buße sein soll. Und es ist dringend, die Sache mit der Buße. Jesus sagt nicht einfach, tue Buße, sondern er unterstreicht es noch, sei eifrig und tue Buße. Also da wird im Griechischen auch ein Wort verwendet, das mit Zelot zusammenhängt. Der Eiferer, sei ein Eiferer in Sachen Buße, schieb es nicht auf, triff eine Entscheidung und es bald. Option Nummer 4, drei gute Kaufratschläge. Kaufen und Verkaufen spielte in Laodicea eine große Rolle. Und es spielte heute auch noch eine große Rolle, was man so im Internet bei Amazon so alles bestellen kann. Da dürfen jetzt vielleicht die Frauen mal ein bisschen mehr herhören, das ist vielleicht für die ein bisschen interessanter. Drei gute Kauftipps von Jesus. Erstens, kauf dir Gold von mir. Und zwar nicht irgendein Gold, sondern ein Gold, das im Feuer geläutert ist. Das irdische Gold kannte Laodicea zur Genüge. Es geht um ein anderes Gold. Es geht um ein feuerfestes Gold. Es geht einfach um den rechten Schatz, den wir sammeln sollen. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Diebe sie stehlen und die Motten und Rost sie fressen, sondern sammelt euch einfach Schätze im Himmel. Ich habe gestaunt, wie oft das Wort Gold oder Golden auch in der Bibel vorkommt. Könnte man mal eine große Predigt oder Bibelarbeit machen. Wenn man es mal zusammenfasst, steht das Gold einfach für einen beständigen Glauben, für eine feuerfeste Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist das Gold, das uns Jesus schenken will, nicht das Gold, das wir hier mal zurücklassen müssen auf dieser Erde, sondern das hineinreicht bis ins ewige Leben. Was soll Laodicea noch von Jesus kaufen? Das weiße Kleid. Hier lohnt sich auch ein Blick in die Stadtgeschichte. Es gab ja, wie schon erwähnt, eine große Textilindustrie in Laodicea. Und die besondere Spezialität dieser Textilindustrie waren schwarze Kleider. Wir haben so schwarze Wolle gehabt. Und es hat man zum Beispiel diese schwarze Kleider Gefangenen angezogen, wenn sie zur Hinrichtung geführt wurden. Und Jesus hat ein Alternativkleid anzubieten. Er hat nicht diese schwarzen Laodicea-Klamotten anzubieten, sondern das weiße Kleid. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, was mit diesem weißen Kleid gemeint ist. Das steht für das neue Leben von Jesus, für die neue Existenz in ihm, für die Vergebung, die er schenkt. Ich fand es auch noch interessant hier, Laodicea soll die Kleider nicht einfach kaufen und sie in den Schrank hängen, sondern Laodicea soll diese Kleider auch anziehen, damit niemand deine Blöße sehe. Wird ja immer mal wieder erwähnt im Neuen Testament, dass man die Kleider, die Gott schenkt, auch anziehen sollen. Habe mir überlegt, wie mache ich das? Wie ziehe ich die an? Indem ich von Herzen das annehme, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Danke, Herr, dass du auch mir die Kleider des Heils angezogen hast. Und indem ich Jesus bitte um eine Veränderung meines Charakters und meines Lebens. Herr, präge du doch mein Leben, mein Charakter und meine Gedanken. Dr. Jesus rät ein drittes. Kauf doch Augensalbe von mir. In Laodicea gab es eine bekannte medizinische Schule und die war bekannt für ihre Augensalbe. Augenkrankheiten damals häufig im Orient, klar, heißes Klima, trocken, Sand, hat man immer mal wieder was in die Augen bekommen und hat Augensalbe gebraucht. Jesus nimmt dieses Bild auf. Kauft dir doch Augensalbe von mir, damit du wieder sehen kannst. Damit du sehen kannst, wie es wirklich um dich bestellt ist. Damit du in deinem Leben nicht einer riesigen Selbsttäuschung anheimfällst. Aber damit du auch siehst, wer ich bin. Dass ich größer bin als all deine Schuld. Das Neue Testament sagt uns ganz klar, was diese Augensalbe ist. Nichts anderes als der Heilige Geist. Öl, Salbung sind immer wieder Bilder von Heiligen Geist. Und Paulus drückt es in Epheser 1 ganz schön aus. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Diese Augensalbe hilft uns, das in unserem Leben wirklich zu erkennen. Option Nummer 5. Tu Jesus wieder die Tür deines Herzens auf. Vers 20 ist ein sehr bekannter Vers. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich finde es mega stark. Die Gemeinde hat Jesus so übel mitgespielt. Sie hat ihn ausgeschlossen, aber sie hat ihn nicht vertreiben können. Er steht vor der Tür und klopft an. Er ringt um diese Gemeinde und er ringt um dich und mich. Wenn ich diesen Vers mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, habe ich zwei Lesetipps für den Urlaub. Eins für den Strand und das andere für den Balkon. Zwei norwegische Bücher. Das erste, eine wunderbare Erzählung von dem Dichter Johan Philipp Löfgren und ihre Lampen verlöschen. Er beschreibt hier eine norwegische Kleinstadtgemeinde, wo absolut viel los ist, viel Aktion. Aber Jesus steht draußen vor der Tür dieser Gemeinde und ringt darum, wieder reinzukommen. Das andere Buch von dem Norweger Ole Hallesby, vom Beten, eine kleine Schule des Gebets. Da gibt es einen roten Faden durch dieses Buch. Da schreibt er, beten heißt, dass du Jesus in deine Not hineinlässt. Beten heißt, Jesus die Tür zu deiner Not aufzutun. Und wenn du das tust, dann darf aus Lauheit wieder brennendes Feuer in dir werden. Letzter Punkt, letzte Option, achte doch auf die Verheißungen von Jesus. Am Ende von den Sendschreiben, da stehen ja immer so Verheißungen für die Überwinder. Wer überwindet, der Punkt, Punkt, Punkt. Und bei Laodicea, da heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir zu sitzen auf meinem Thron. Was sind eigentlich diese Überwinder? Sind es Elite-Christen? Ist es die Crème de la Crème der Christen? Ein Überwinder ist schlicht ein Christ, der Jesus die Treue hält bis ans Ende. In Kapitel 4, ein Kapitel später, darf der Johannes einen ganz einzigartigen Blick tun in den Himmel. Wahnsinn, was er da alles sieht. Er sieht Gott auf seinem Thron und um diesen Thron sieht er 24 Throne, wo diese 24 Älteste drauf sitzen. Diese 24 Ältesten sind ja wahrscheinlich die Vertreter der Gemeinde aus Juden und Heiden. Und da wird uns wunderbar das Ziel unseres Lebens gezeigt, mal in die Ewigkeit Gott auf seinem Thron schauen zu dürfen, in der Gemeinschaft der Überwinder. Aber ich musste denken, vielleicht ist diese Verheißung nochmal eine ganz besondere Seelsorge am Johannes selber. Es kommt ja mal die Mutter von Johannes und Jakobus, von den Donnersöhnen, zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du nicht schenken, dass meine zwei prächtigen Söhne mal in der Ewigkeit neben dir sitzen dürfen auf dem Thron? Und Jesus sagt, das steht mir nicht zu, das kann nur mein Vater entscheiden. Und hier bekommt vielleicht Johannes noch mal eine Antwort, wie der Weg ist zum Thron im Himmel, nämlich das Überwinden. Jesus die Treue halten und sich selber bewahren zu lassen durch die Treue von Jesus. Wie sieht die Therapie der Lauheit aus? Schlicht tritt wieder in Beziehung zu Jesus, indem du seine Treue anschaust, indem du seine Liebe wahrnimmst, indem du zu ihm umkehrst, indem du von ihm kaufst Gold, weiße Kleider und Augensalbe, indem du die Herzenstüre wieder für ihn aufmachst und indem du dich freust an seinen Verheißungen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, hab von Herzen Dank für den Klartext, den du immer wieder mit deiner Gemeinde und auch mit uns redest. Danke, dass es deine Liebe ist, die uns zurechthelfen will. Du weißt um die Gefahr der Lauheit, auch in unserem Leben, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und keiner von uns ist wirklich gefeit davor. Du lädst uns heute Morgen ein, auch mit aller Lauheit zu dir zu kommen. Nur du bist der Arzt, der helfen kann, der heilen kann und unser Herz wieder brennend machen kann für dich. Wir können es nicht selber, aber du kannst es. Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Schenk uns ein Ohr, das hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Lob und Dank sei dir in alle Ewigkeit. Amen.